Danke vielmals, Besche und dem Lobpreisteam. Vor ein paar Jahren war ich in den Ferien in Griechenland. Und dort, ich glaube schon am ersten Tag, sind wir in die Wellen gehüpft. Und jedes Mal, wenn einer kam, haben wir einen Satz aufgenommen, sind wieder gelandet. Und plötzlich, beim Landen, merke ich, ouch, das hat es mir hemmen wehgetan. Vielleicht bin ich in eine Scherbe gegumpelt. Oder war es eine Muschel gewesen? Oder irgendetwas? Ich habe es nicht gewusst. Und am Abend sage ich zu meinem Mann, zum Stefan, hey, kannst du mal schauen, da bei mir eine Fusssohle, was habe ich da? Und dann ist mit einer Pinzette, der Stefan ist unser Spreissenausmacher, ist mit einer Pinzette gegangen und es hat mir weh, ich habe immer den Fuss so wieder zurückgezogen. Und er hat gesagt, hey, du musst schon still haben, sonst springe ich dir den nicht raus. Aber das still haben, das war gar nicht so einfach, weil es mir hat weh da. Und immer hat er gesagt, oh, jetzt habe ich es. Und hat wieder so ein schwarzes bisschen rausgenommen, aber hat dann gesagt, du, da hat es noch mehr, ich muss noch einmal. Schlussendlich sind wir beim Arzt gelandet, weil er hat gesagt, ich kann da nicht so tief, ich komme nicht so weit runter. Und der Arzt hat gesagt, ich soll mich entspannen, als ich den Fuss hatte. Er hat eine gute Ausbildung, er hat die zu Russland gemacht. Und ich habe gedacht, oh du meine Güte, kann ich jetzt mich da entspannen oder nicht? Und als er die Spritze gemacht hat, für unempfindlich zu machen, hat er nicht einmal gewartet, bis es gewirkt hat. Also die Entspannung war auch nicht so da gewesen. Aber er hat gesagt, gut, seid ihr gekommen. Den Spreissen, den hat er dir nicht selber rausgebracht. Es war nämlich ein Teil vom Stachel von einem Seeigel. Und die haben die Eigenschaft, dass wenn man sie rausziehen will, dass die immer wieder bröckeln. Auch er hat ziemlich lang gehabt. So eine Spreisse, die man kaum sieht, mit den eigenen Augen. Ich habe jetzt hier ein bisschen von einem Zundhölzchen mitgenommen. In Wirklichkeit sind die Spreissen viel kleiner. Man sieht sie kaum, aber die können uns das Leben echt schwer machen. Und ihr merkt, heute geht es um einen Splitter, aber auch um mehr. Ich lese die Stelle, wo es um einen Splitter geht, lese vor. Die Splittergeschichte steht im Lukas 6, 36 bis 41. Ich lese es ein bisschen in einem grösseren Zusammenhang vorlesen und tue mich aber dann auf die Splittersache konzentrieren. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst den Balken in deinem Auge nicht. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Das war nach der Luther-Version. Diese Geschichte kommt zwei Orten in der Bibel vor, im Neuen Testament, nämlich einmal im Lukas, in der sogenannten Feldrede, aber auch im Matthäus und dort im Matthäus 7, 1 bis 6, dort in der sogenannten Bergpredigt. Interessant ist, bei beiden Orten, in beiden Stellen, gibt es plötzlich mit drin einen Switch von der Anrede. Also es heisst, seid barmherzig, richtet nicht, so wird euch vergeben. Und er plötzlich, was siehst du aber den Splitter? Also von der Mehrzahl, wo ganz viel angesprochen wird, wechselt es plötzlich zur Einzahl. Was siehst du aber den Splitter und so weiter, den Balken? Also dort switcht es plötzlich. Es wechselt von Mehrzahl in die Einzahl. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht, weil es uns alle etwas angeht. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge? Und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? In dieser Frage kommen zwei sogenannte Tun-Wörter vor. Sehen und wahrnehmen. Und die möchte ich jetzt am Anfang fokussieren. Der Rudi war so lieb und hat mir einen Balken organisiert in der Woche. Könnt ihr mal den Balken, vielleicht Stefan, kannst du ihm helfen, mit Notenständer den Balken herzutun. Ein Splitter ist nämlich etwas, wenn der im Auge ist, ist er besonders eklig. Das sind meistens ja nicht Splitter, sondern ganz kleine Gegenstände, die uns aber das Leben sehr schwer machen können. Der Splitter ist das eine und der Balken vom Auge. Also wenn ich jetzt vor meiner Sicht einen Balken habe, das heisst, ich sehe praktisch nichts. Ein bisschen oben und ein bisschen unten. Aber es ist massivst, meine Sicht ist massivst beeinträchtigt. Und ich möchte auf die menschliche Wahrnehmung, auf die menschliche Sicht heute zu reden kommen zuerst. Ich habe die Gedanken so aufgebaut, dass ich zuerst mir Gedanken mache über die menschliche Wahrnehmung, über das Sehen. Das Sehen ist eigentlich, also Wahrnehmung und Sehen, da mache ich heute keinen Unterschied. Aber eigentlich ist Wahrnehmen ein Überbegriff noch von Sehen. Weil ich kann zum Beispiel auch Geräusche wahrnehmen oder Berührungen wahrnehmen. Das mache ich dann mit anderen Sinnesorganen. Und heute tue ich aber die Wörter gleich verwenden. Ich komme zuerst auf die menschliche Wahrnehmung zu reden. Und weil der Bruder da oder die Schwester oder das Gegenüber ohne Rolle spielt, komme ich im zweiten Teil noch auf den Bruder oder die Schwester oder auf das Gegenüber zu reden, bevor ich mir abschließende Gedanken zu diesem Thema mache. Vor allem auch, was bedeutet denn das, wenn ich das ernst nehme und in mein Leben umsetze? Was könnte man da machen? Wenn ich es müsste auf den Punkt bringen und zusammenfassen, was menschliche Wahrnehmung auszeichnet, dann würde ich es mit zwei Fremdwörtern machen. Menschliche Wahrnehmung ist selektiv und subjektiv. Und ich möchte diese Wörter euch erklären, am Beispiel, dass wir uns etwas darunter vorstellen können. Und das hat etwas mit diesem Balken zu tun, ihr werdet es merken. Ich komme zuerst zum Begriff selektiv. Was meint denn das? Unser Auge ist eines der wichtigsten Organe. Es ist wie das Tor zu einer Stadt, also was dort hineingeht, was wir dort hineinlassen, kommt in uns hinein. Die Aufgabe vom Auge ist, Abbildungen von aussen auf der Netzhaut hinten beim Auge abzuspeichern. Und dort auf der Netzhaut haben wir sogenannte Rezeptorenzellen. Zellen, die extra spezialisiert sind, die Reize von aussen aufzufangen und in sogenannte Nervenimpulse umzuwandeln, die gerade ganz mega schnell ins Hirn gehen. Und das tun wir dann bewerten im Hirn, dass die Reize oder die Informationen, die von aussen reinkommen. Ich sehe Augenoptiker unter uns, die könnten uns das viel besser noch erklären. Das Auge ist ein kompliziertes Teil. Und das Zusammenspiel ist enorm faszinierend. Für das wir sehen können, braucht es Licht. Und Licht ist elektromagnetische Energie, die quasi wellenförmig in unser Auge hineinkommt. Und die Wellen sind unterschiedlich lang. Und je nach Wellenlänge sind dort Zellen zuständig, die sogenannten Zäpfchen und Stäbchen hinten auf der Netzhaut. Und die sind für unterschiedliche Längen von diesen Wellen zuständig. Warum erzähle ich das euch? Es ist ja schliesslich keine Schulstunde. Wir können aber nicht alle Wellen, die es gibt auf der Welt, mit rein so wie unser Auge gebaut ist, entziffern. Wir können nur einen Ausschnitt davon entziffern. Das wird in Nanometer gemessen. Wir können einen Ausschnitt von 400 bis 7 Nanometer können wir entziffern oder wahrnehmen. Kürzere Strahlen, zum Beispiel wie Röntgenstrahlen, oder längere Strahlen wie Radarwellen, können wir nicht entziffern mit unseren Augen. Die gibt es aber wir sehen sie nicht. Wir können nur einen Ausschnitt, eine Selektion wahrnehmen. Einfach rein durch das, wie es unser Auge gemacht ist. Also eine Selektion, ein Ausschnitt. Und nicht nur wegen dem, wie unser Auge funktioniert, sondern auch die Stellung von unserem Auge. Unser Gesichtsfeld, also unsere Augen, sind so in den Körper gebaut, dass wir gegen vorne sehen und gleich noch ein bisschen auf die Zeit. Also wenn ich jetzt mit den Händen so hinten gehe, dann sehe ich noch, jetzt sehe ich es noch gerade, aber nein, dann nicht mehr. Etwa die Hälfte vom Kreis kann ich sehen, also etwa 180 Grad kann ich wahrnehmen. Das, was hinter dem Rücken ist, existiert ja auch. Zum Beispiel an der Wandtafel in der Schule, wenn ein Lehrer hinten ist und an die Wandtafel schreibt, da passiert sehr viel, oder? Aber das kann sie in dem Moment, wo sie etwas an die Wandtafel schreibt, nicht wahrnehmen. Da gehen also viele Informationen verloren. Auch allein, wie das Auge positioniert ist. Es ist anders, zum Beispiel bei Greifvögeln. Ein Falk, zum Beispiel, der hat die Augen viel mehr seitwärts. Und der kann auf einem Stängel hocken und mit den Augen noch gegen hinten rollen. Und falls er eine Maus sieht, ganz ruhig sein. Und zack, hat er sie. Weil er dann noch ein grösseres Gesichtsfeld hat von 220 Grad. Aber nicht nur das macht, dass wir nur einen Ausschnitt nehmen, sondern auch, wenn wir fokussiert sind auf etwas. Der Tobias Hassler hat mal bei der Moderation am Morgen ein Film gebracht, wo er gesagt hat, zählt die Bewegung der Ball bei einem Basketballmatch. Zählt, wie viel dass da der Ball hin und her geht. Und man hat gezählt und war fokussiert auf das Zählen, aber es ist noch ein Aff über das Spielfeld gelaufen. Und viele haben den Aff gar nicht gesehen, einen verkleideten Aff, weil wir eben so fokussiert waren auf etwas. Und wenn wir konzentriert auf etwas sind, geht viel Informationen an uns vorbei, die wir gar nicht sehen, wo aber wirklich auch in der Welt, was aber in der Welt gibt. Also, unsere Wahrnehmung ist selektiv. Wir können gar nicht alles wahrnehmen, was in der Welt ist. Und auch wenn wir alle Eindrücke, die wir könnten, von der Wellenlänge her, in unser Auge hineinlassen, wir müssen uns trotzdem fokussieren, weil wir könnten mit dieser Flut von Bildern, die täglich an unser Auge herkommt, könnten wir gar nicht umgehen. Also wir müssen eine Selektion treffen, dass wir mit dieser Flut von Bildern auch leben können. Das meine ich mit unserer Wahrnehmung ist selektiv. Und ja, dass wir ein bisschen uns die Sachen merken können oder ein bisschen die Struktur, habe ich selektiv aufgeschrieben. Menschliche Wahrnehmung ist selektiv. Und dass wir es nicht vergessen, was damit gemeint ist, kommt eben vom ganzen Kuchen, die es gibt, Rudi, das kannst du nachher auch noch aufhängen, können wir nur ein Stück wirklich wahrnehmen. Von allen Wahrnehmungen, die an uns kommen oder um uns sind, können wir nur eine bestimmte Sequenz wahrnehmen. Ja, was könnte das bedeuten für diesen Balken? Was hat jetzt das mit diesem Balken zu tun? Wenn wir uns Urteil fällen und wir haben gar nicht so viele Informationen, vielleicht sehen wir uns in den Gottesdiensten oder die ganze Woche nicht mehr. Vielleicht sehen wir uns 2-3 Mal oder gar nicht viel mehr und uns so Bilder machen. Aufgrund einer solchen selektiven Wahrnehmung, dann können wir ganz schräg liegen mit unserer Einschätzung. Wenn ich zum Beispiel aufgrund eines ersten Eindrucks mir ein Bild mache und dann denke, ja, die ist so oder der ist so, können wir grusig daneben liegen. Aber der erste Eindruck, der hat einen Einfluss auf uns und auf unser Verhalten und wie wir auf die Personen zugehen. Wir können ganz schief liegen mit unseren Urteilen, die wir quasi auf einer schmalen Datenbasis ableiten. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt von etwas. Also wir sehen nie alles. Wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Ich komme zum zweiten Bereich. Die menschliche Wahrnehmung ist subjektiv. Was muss man sich dort vorstellen? Gestern war ja 1. August, gell? Und nicht alle von uns haben gleich viel geschlafen. Ich schaue jetzt mal dort, wo mein Sohn hockt. Ich denke, der ist gar nicht nach Hause. Ich weiss gar nicht, sind die überhaupt noch geschlafen oder nicht. Und je nachdem hocken wir mit einer gewissen Stimmung da. Vielleicht habe ich das Glück und bin verliebt. Vielleicht habe ich aber auch ein chronisches, was auch immer, Rückenleiden. Und unsere Stimmung tut unsere Wahrnehmung massivst beeinflussen. Ob ich das Ganze ein bisschen rosarot oder eher schwarz-grau sehe. Das tut massiv unsere Wahrnehmung beeinflussen. Aber nicht nur die Stimmungen, sondern auch unsere Bedürfnisse. Eben habe ich zu wenig Schlaf. Denke ich, hey, komm endlich zum Ende, ich will noch hier liegen. Oder habe ich Hunger, dann laufe ich anders durch die Stadt und überlegen, wo gibt es da in dieser Gasse etwas, wo ich etwas zu essen kaufen kann. Also unsere Bedürfnisse, die wir haben, bestimmen auch unsere Wahrnehmung. Aber nicht nur Bedürfnisse und Stimmungen, sondern auch Wertvorstellungen. Wie wichtig ist mir etwas? Und dann nehme ich ganz andere Sachen wahr. Dann schaue ich einem heissen Schlitten nach, wo jetzt mir gar nichts sagt in der Stadt. Da kann jetzt noch einer noch mit so einem imposanten Auto kommen. Das sagt mir einfach nicht so viel. Oder bei einem Fernsehprogramm switche ich irgendwie, wenn eBay, ich habe es nicht einmal gewusst, Rudi, ich habe mich mal gefragt, was, eBay ist Meister geworden, du siehst, das geht an mir vorbei. An meinen Männern nicht, aber an mir schon. Weil das mich nicht so interessiert. Also das, was uns wichtig ist, das steuert unsere Wahrnehmung. Und das bedeutet auch, dass wir die genau gleiche Situation wahrnehmen können, wir jetzt, und dass ganz Unterschiedliches bleibt hängen. Nächste Woche ist ja Kids Days, und dort sind ja viele Kinder, viele Jugendliche auf einem Haufen. Und das lebt, ist voll Freude, manchmal auch voll Gestürm und Streit, aber es lebt. Und die laute Gruppe, die es gibt, kann man ganz unterschiedlich wahrnehmen. Man kann sagen, wow, das Leben da in die Kraft, das berührt mich. Oder ich kann sagen, was für ein undisziplinierter Haufen von Kindern sind das, die sich nicht mal ein bisschen still verhalten können. Die genau gleiche Situation unterschiedlich interpretiert. Aber auch unser Wissen und unsere Erfahrungen unsere Wahrnehmung steuern. Zum Beispiel waren wir im Tessin und wir gehen schon manches Jahr am gleichen Ort her und wir wissen, da hat es Wasserschlangen. Und die sieht man fast nicht. Das sind wie so dünne Stäckchen, die so auf dem Wasser gehen, am Morgen früh, wenn es noch nicht viele Leute hat. Und wir wissen, wo die wohnen. Und ich gehe manchmal auf einen Morgenschwumm, aber ich schaue extra nicht dorthin, weil ich weiss, so einer möchte ich jetzt auch nicht begegnen am Morgen früh. Aber ich weiss, es gibt sie und wenn man sich achtet, sieht man sie. Also unser Wissen kann unsere Wahrnehmung auch steuern, wenn wir sensibilisiert sind oder eben unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Also unsere Wahrnehmung ist subjektiv und ich bin jetzt auf die individuellen Faktoren eingegangen. Rudi, kannst du subjektiv her tun? Und eben, es ist durch mich gefärbt. Subjektiv ist durch mich gefärbt. Durch momentane Stimmungen, Bedürfnisse, Wertvorstellungen, mein Wissen, meine Erfahrungen. Genau. Ich als Einzelperson. Aber wir wohnen, oder wir leben ja nicht als Einzelne. Wir leben ja in Gruppen. Und Gruppen, in welchen Gruppen dass wir uns befinden, das macht auch einen Einfluss. Und ich möchte noch ein paar Gedanken sagen, wie wir gegenseitig unsere Wahrnehmung auch beeinflussen. Also, ich fange vielleicht mal an. Wir alle sind ja in eine Familie hineingeboren. Und die Familie können wir uns ja gar nicht selber auslesen. Das ist einfach gegeben. Und so in dieser Familie, wo wir gross wurden, oder dort, wo wir gross wurden, das prägt unsere Wahrnehmung. Das prägt, was wir finden, also auch Wertvorstellungen, Einstellungen. Gerade ein paar unter uns, die Eltern, sind vielleicht ganz in einem religiös strengen Setting, sage ich jetzt mal, aufgewachsen, wo die Mütter geschaut haben, wenn ihre Töchter zu Predigt gegangen sind, wie viel unter dem Knöchel oder unter dem Knöchel, über dem Knöchel, ist jetzt das Schub. Wo die sind so geprägt worden. Ein Christ und so weiter macht das oder jenes und so weiter und so fort. Und das prägt uns. Mir hat mal eine gesagt, ihre Mutter hat immer gesagt, durch den Tag hockt man nicht auf dem Sofa. Und sie hat, Mutter hat sie fortgejagt, weil sie gesagt hat, man schafft und macht etwas aus dem Tag. Und wenn sie dann ihre eigenen Kinder auf dem Sofa gesehen hat, wenn sie es nicht reflektiert hat und unbewusst das weitergeht, dann verjagt sie ihre Kinder durch den Tag auch vom Sofa. Unsere Wahrnehmung ist prägt aus der Kultur, aus der Familienkultur, wo wir sind gross geworden. Aber nicht nur die Kultur, der Rudi hat gesagt, wir sollen danken, dass wir in der Schweiz sein dürfen. Das ist wirklich ein Grund zum Danken. Aber auch die Schweiz, das Land, wo wir aufwachsen, die Kultur, wo wir drin sind, jetzt in einem grösseren Sinn, das prägt uns enorm. Mir ist das erst aufgefallen, als ich 4 Jahre in Südostasien gelebt habe. Dass ich von Sachen ausgehe, wo die überhaupt nicht ausgehen. Und ich habe plötzlich gemerkt, die ticken wirklich anders als ich. Die zeigen Zahlen anders. Wir zeigen ein Weckli und für sie ist das Zahl 6. Oder? Wenn ich das im Beck sage, dort in Singapur, wo ich gearbeitet habe, dann habe ich nicht das bekommen, was ich wollte, weil das Zeichen ist anders interpretiert worden. Oder wir winken vielleicht rum. Komm, ich will dir etwas sagen, und für sie ist das anrüchig. Man winkt so und so lauter so feine Finessen, die mir vorher niemand gesagt hat und die ich dort gelernt habe. Die schauen auf anders. Und das prägt uns enorm, auch als Christen. Dort sind Christinnen in dieser Gemeinde, wo ich war, mit mega Minischüpp und High Heels in die Predigt gekommen. Und ich habe gedacht, okay. Ich habe nicht Postur dazu, aber bei uns hat man vielleicht umgeschaut, wenn einer so, man würde sagen, aufdonnert zu Predigt kommt. Und dort war es gang und gäbe. Unterschiede, über was redet man, über was reden wir und was nicht, das prägt uns enorm und unsere Wahrnehmung. Ja, was hat es mit dem Balken zu tun? Wenn ich streite mit meinem Mann, gehe ich hundertprozentig davon aus, dass meine Sicht die einzig wahre Sicht ist. Und da prallen 2 Ansichten aufeinander und mein Mann zeigt mir seine Sicht klipp und klar auch auf. Wir gehen im Alltag vielfach davon aus, so wie ich es sehe, ist es doch eigentlich richtig. Nicht, dass wir uns das bewusst sagen würden, sondern es tut es uns einfach, weil wir ja nicht in jemand anderes hineinsehen und diese Wahrnehmung sehen. Ich gehe einfach davon aus, so wie ich es sehe, ist es etwa die richtige Wahrnehmung. Und dort können wir uns auch grausam täuschen. Wenn ich das alles zusammenfassen müsste, würde ich eine Brille herhängen und sagen, wir haben je ganz unterschiedliche Brillen, wie wir die Welt wahrnehmen. Und wir können uns das nicht bewusst genug sagen. Ich komme auf einen zweiten Teil. Ich habe hier aufgeschrieben, ich möchte noch etwas über Wahrnehmungsverzerrungen sagen. Das ist eine ziemlich komplizierte Sache, aber wir unterliegen wahnsinnigen Wahrnehmungsverzerrungen. Und wenn wir in einem Beruf sind, wo wir andere Leute müssen beurteilen müssen, vielleicht ihre Leistungen beurteilen, Gutachten schreiben zum Beispiel, tun wir ganz gut daran, die Wahrnehmungsverzerrungsfehler, die es geben kann, auch zu studieren. Der erste Eindruck wäre so einer. Aber auch der sogenannte Pygmalion-Effekt ist einer. Unsere Erwartung, wir sehen, was wir erwarten. Wir sehen, was wir wollen sehen. Zum Beispiel mit zunehmendem Konflikt, wenn wir mit Leuten in Gestürm sind, wird unsere Wahrnehmung immer wie enger. Und wir sehen nur noch das, was wir wollen sehen. Sie hat wieder nicht gegrüßt, sie ist wieder fortgegangen, als ich bekomme, und so weiter und so fort. Unsere Wahrnehmung wird immer wie schmäler. Und der Pygmalion-Effekt beruht auf einer umstrittenen Untersuchung, die man das erste Mal in den 50er Jahren das beschrieben hat von Herrn Rosenthal, der gesagt hat, diese Lehrpersonen, die und die Kinder sind im Fall etwas schlauer als die anderen. In Wirklichkeit waren die nicht schlauer. Man hat es den Lehrpersonen gezeigt. Aber sie sind schlauer geworden, wirklich, durch die Erwartungen der Lehrer, wo man es wieder gemessen hat. Also die Erwartung, die unsere Wahrnehmung lenkt, der sogenannte Pygmalion- oder Rosenthal-Effekt, oder man hört so unter dem Namen die selbsterfüllende Prophezeiung. Ein Fehler finde ich noch wichtig, auch im Zusammenhang mit den Kids Days. Das heisst Fundamental-Attributionsfehler. Wir haben die Neigung, dass wir, wenn wir bei anderen das Verhalten uns versuchen zu erklären, dass wir sofort eine Verbindung machen mit ihrem Charakter. Aber wenn wir das Verhalten bei uns erklären, dass wir es mit der Situation erklären. Ich mache ein Beispiel. Also kommen Studierende bei mir zu spät, denke ich, aha, der kommt schon das zweite Mal zu spät. Hat er es echt nicht ein bisschen im... Hat er sein Zeitmanagement auch überhaupt im Griff? Was ist das eigentlich für einen Student? Und so weiter und so fort. Und ich tue es dem Charakter des Studenten zuschreiben. Aber wenn ich zu spät komme, dann sage ich, die Leute im Sekretariat haben noch etwas wollen und auf der Autobahn hat es übrigens viel Stau gehabt. Und ich tue es situativ begründen, situativ attribuieren, zuschreiben. Attribution heisst Zuschreibung. Ich tue es quasi bei anderen, tue ich es internal attribuieren, erkläre es mit dem Charakter. Und bei mir selber tue ich es external attribuieren. Außerhalb bei mir ist der Grund. Und bei Kindern, zum Beispiel, wenn ein Kind umhängt, kann man denken, ja, das Kind kann man überhaupt nicht motivieren. Das schießt ja alles an und so weiter. Aber es könnte ja durchaus auch sein, dass das Kind Hunger hat, dass das Kind zu wenig geschlafen hat, dass das Kind Kopfweh hat, also Gründe außerhalb vom Kind. Ja. Ein Fakt, den ich ganz schwierig finde, auch in Bezug auf den Vers, ist, wir können praktisch, wenn wir wahrnehmen, ist Wahrnehmung und Urteilfällen praktisch zeitgleich. Weil wir so mit einer Flut von Informationen müssen fertig werden müssen, macht es bei uns die Beurteilung auch gerade. Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Das ist eine Beurteilung. Ist die mir sympathisch? Ist die mir nicht sympathisch? Das macht es automatisch ganz schnell. Und das Urteilen, wenn man nur beschreibt, beobachtet und dann beschreibt, ohne Urteil. Das muss man üben mit den Leuten. Es gibt Berufe, wo man das muss können. Nur beschreiben, was man sieht, ohne Bewertung, das muss man üben. Dann würde man dort zum Beispiel sagen, die und die Person hat in dieser und dieser Situation 5-mal das und das Verhalten gezeigt. Ohne Bewertung. Ohne, ja, der war laut und hat rumgemögt und mir reingeschnurrt, oder? Sondern das sind alles Bewertungen. Sondern man tut es nur beschreiben und das muss man üben. Also das Beurteilen, das kommt automatisch. Und es kommt auch dann, wenn ich es gar nicht will, auch wenn ich das weiss. Es macht es einfach mit uns. Und darum finde ich ganz wichtig in Bezug auf einen Balken, dass ich nicht selbstsicher, wie wenn ich in Streit gehe mit meinem Mann, selbstsicher von meiner Meinung denke. Es ist meine Einschätzung. Und wenn es gut geht, kann ich meine Einschätzung begründen. Aufgrund von dieser und dieser Beobachtung komme ich zu dieser Einschätzung. Aber es ist meine Einschätzung, die gefärbt ist durch Kultur, durch den Hintergrund, durch das Wissen und. Wir unterliegen also vielen Wahrnehmungsverzerrungen, enorm viel, und nehmen die Welt mit unserer Brille wahr. Und es ist die Frage, ob das die einzig richtige Sicht ist. Wahrscheinlich nicht. Ich komme zum Teil vom Bruder. Ich lese noch einmal den Abschnitt, 41 und 42, diesmal aus der Berndeutschen Bibel. Was schaust du auf eine Spreisse im Auge von deinem Bruder und gibst nicht Acht auf eine Tremel im eigenen Auge? Wie kannst du nur zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaub mir, dass ich dir Spreisse aus dem Auge ziehe, dabei siehst du die Tremel in deinem eigenen Auge nicht? Bist nicht scheinheilig. Scheinheilig macht nichts vor jemandem. In diesen Übersetzungen tue nicht Schauspieler. Und ziehe zuerst den Tremel aus deinem eigenen Auge. Dann kannst du schauen, wie du den Spreissen aus dem Auge von deinem Bruder rausnimmst. Man könnte ja sagen, hey, das ist hennengefährlich, wenn ich so mit einem Balken vor dem Auge dann noch jemandem soll eine Spreisse rausnehmen. Dann tue ich ja dem nur weh. Ich mache die Sache noch schlimmer, weil ich vielleicht das Auge verletze. Ja, wie ist jetzt das gesehen mit diesem Bruder? Kann man einander überhaupt helfen unter diesen Bedingungen? Kann man hilfreich sein füreinander? Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. Wir leben nicht einzeln auf. Wir leben in Familien, wir leben in Berufsfeldern, in Gruppen, in Sportvereinen und so weiter und so fort. Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen und Gott hat uns zugleich als Individuen geschaffen. Er hätte ja können sagen, also ich mache alle gleich, dann habe ich kein Gestürm. Warum macht er es denn so kompliziert mit uns? Gott hat uns als Individuen geschaffen und wir können uns so fest manchmal aneinander reiben. Ein Grund vielleicht könnte sein, dass wir so verschieden sind. Wir brauchen für unsere Persönlichkeitsentwicklung den anderen, das Gegenüber, der Bruder, die Schwester, das Gegenüber. Erst durch einen Unterschied kann ich herausfinden, wer bin ich eigentlich. Nämlich indem, dass ich mich dann vergleiche, da denke ich ähnlich wie die, aber da denke ich ganz anders als der. Oder diese Fähigkeiten habe ich überhaupt nicht, die der hat, dafür habe ich vielleicht die und die. Im Vergleich mit anderen kann ich herausfinden, wer ich bin. Und der Religionsphilosoph Martin Buber fasst es mit einem Satz zusammen. Ich werde am Du. Wir brauchen einander. Wir werden durch die Andersartigkeit besser. Also wenn ihr mit einem Ehepartner verheiratet seid, der ganz anders seid, dann seid dankbar, weil ihr werdet herausgefordert und ihr könnt wachsen an dieser Andersartigkeit. Oder auch mit Freundinnen, mit Freunden. Wir brauchen einander. Aber das bedingt auch, dass ich zu meiner Wahrnehmung stehe. Dass sie mich nicht sofort angleichen, sondern dass sie sagen, in diesem Bereich sehe ich es so und so. Und dass Andersartigkeit oder das anders sehen müssen wir auch nicht sofort als Gegenangriff verstehen, sondern es ist einfach eine andere Sicht auf etwas. Und meine Schwester hat mal gesagt, am Anfang, als sie geheiratet war, hat sie gesagt, das hat mich so gestresst, wenn mein Mann etwas anderes sieht. Weil sie gedacht hat, wir müssen doch eine Harmonie sein zusammen. Bis sie gemerkt hat, sie war mit einem Australier-Schweizer geheiratet, aha, wir können ja übereinkommen, dass wir in diesem Bereich unterschiedlich sind. Sie hat es auf Englisch formuliert, we agree that we disagree. Wir überkommen darüber ein, dass wir in diesem Bereich unterschiedlich sind. Das kann durchaus eine Bereicherung sein. Und umso mehr, dass wir gemeinsam über eine Sache austauschen, das kann eine Sache, das kann eine Person sein, umso mehr Perspektiven komme ich über, umso umfassender kann ich etwas sehen. Ich allein habe eine Perspektive und wenn da viele verschiedene Perspektiven auf einen Gegenstand kommen, dann sehe ich von einer anderen Perspektive den gleichen Gegenstand und umso umfassender wird mein Bild. Ich kann nicht sagen, deine Sicht ist in dem Fall nicht so wichtig wie meine. Es ist einfach von einem anderen Standort aus. Auf einen gleichen Aspekt vielleicht. Aber umfassend, ohne ein Urteil über einen Menschen. Umfassend wird unser Urteil, unsere Beurteilung nie sein. Es steht, der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Wir sind es nicht. Es bleibt immer ein Stück Geheimnis, ob in einem Ehepartner, wo Bereiche, wo wir keinen Zugang haben, wo wir nicht sehen. Wir haben ein Plus als Christ. Und diesen Gedanken hat mir meine Schwester noch zugewotzappelt. Hey, das ist doch auch etwas. So ein Balken ist wie ein Minuszeichen, hat sie gesagt. Und Gott macht ein Pluszeichen. Gott kann uns unsere Sicht erweitern, sage ich mal, sodass wir allenfalls vielleicht dürfen jemandem behilflich sein, dem seine Sicht verbessern auf die Sache. Gott macht ein Plus daraus. Gott kann unsere Blindheit, ob schon, dass wir sehen und blind sind in diesen Bereichen, für diese Bereiche, kann uns Gott für die Bereiche die Augen auftun. Er hat es beim Saulus gemacht. Er hat es eindrücklich beim Saulus gemacht. Ein sehr engagierter Jude, ein gläubiger Jude, den er hat darauf aufmerksam gemacht hat. Hey, es gibt im Fall mehr. Aus seiner Sicht für Gottes Reich hat aufgetan. Ganz eindrücklich nachzulesen in der Apostelgeschichte 9. Und auch bei den Emmaus-Jüngern lesen wir im Kapitel 24, im Lukas 24, 31. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, also nach einer langen Wanderung, sind sie am Abend am Tisch gekocht, nahm er das Brot, Jesus, dankte, brach und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Die haben schon vorher gesehen, aber die haben Jesus nicht können wahrnehmen. Es war nicht zugänglich für sie. Und Gott hat ihnen, Jesus Christus, hat ihnen die Augen aufgetan. Und ich finde, das wahrscheinlich ist nicht Zufall. Bei beiden Situationen ist man fest auf Jesus konzentriert, gedanklich. Und es ist, die Augen werden aufgetan in Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich denke, das ist eine super Kombination für uns auch in der Gemeinde. Da können uns die Augen aufgetan werden, füreinander, aber auch für Gottes Reich. Ich komme zum Schluss. Wir haben unsere Brille und wir müssen demütig sein. Das finde ich ein ganz schönes Wort. Mit unserer Sicht auf die Situationen. Wir müssen demütig sein, auch mit unseren Urteilen mit Leuten. Und wenn wir es von Berufes wegen machen, müssen wir es gut begründen können. Aufgrund von dem und dem komme ich zu dem Schluss. Und das ist meine Einschätzung. Und gut ist, wenn wir sogar, wenn wir Berichte über Leute müssen schreiben müssen, dass wir noch sagen, aufgrund von diesen und diesen Erfahrungen komme ich zu dieser Einschätzung. Es ist meine Einschätzung. Die Person kann vielleicht noch ganz anders sein, was wissen wir. Aber meine Einschätzung heute ist das und das. Barmherzigkeit bedeutet das. Gott ist barmherzig mit uns und wir sollen uns auch in Barmherzigkeit, in Liebe üben. Liebe ist nicht das Gleiche wie verliebt sein. Liebe ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, dass ich den Fokus auf dem anderen habe, auf seine Bedürfnisse. Und das müssen wir üben. Und gell, ich bin eine Schreckliche, was die Umsetzung anbelangt. Ich habe oft überhaupt keine Geduld mit meinem Umfeld. Und ich zische Zeug um daheim manchmal Wörter, die ich mir den Opus entschuldige. Weil mir manchmal einfach Geduld abhanden kommt. Und die Kraft, auch, die es braucht, manchmal einander in der Andersartigkeit können, auszuhalten. Aber eine gute Nachricht ist ja auch die Kraft ist bei Gott. Wir müssen sie gar nicht selber haben. Denn dein ist das Reich und die Kraft, beten wir. Die Kraft kommt von Gott, wenn wir ihn fragen. Und auch im Psalm 27, Vers 1 heißt es, der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Von Jesus können wir viel lernen, auch diesbezüglich, wenn wir spreissen beieinander rausnehmen oder wenn wir diesbezüglich etwas machen möchten an der Sicht beim anderen. Auf den Blinden von Jericho geht er nicht einfach zu dem und schreist dem und macht ihn sehend. Oder geht nicht einfach auf jemanden und macht etwas. Sondern Jesus geht dem Blinden vom Jericho geht er zum Blinden her. Er übersieht ihn nicht einfach und fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Wie kann ich dir dienlich sein? Und das ist eine super Strategie, finde ich. Ich gehe nicht einfach zu jemandem mit meinem Balken und schreisse über einen Balken jemandem irgendeine Spreisse, die ich meine zu sehen, raus. Sondern es ist ein behutsames Vorwärtsgehen mit einer Frage, was hilft dir? Wie kann ich dir helfen? Super, weil er nimmt durch das der Blind auch die Verantwortung. Und seine Reaktionen kann durch das angepasster sein. Was willst du überhaupt? Er ist ein super Sichtverbesserer, Jesus und Gott auch. Und wenn ich gross bin, möchte ich auch mal so gut werden. So ein hilfreicher Sichtverbesserer. Amen. Ich tue noch beten. Ja, Vater, wir sind wirklich angewiesen, dass du uns die Augen öffnest. Die Augen öffnest für uns selber, unsere Sicht und unsere Verletzungen. Die Augen öffnest für unser Umfeld. Vater, wir bitten dich, tue du das. Und hilf, Vater, dass wir die Andersartigkeit beim anderen auch als Bereicherung wahrnehmen können, wo wir dran wachsen können. Und du siehst die Fälle, die wir als hoffnungslos und festgefahren definiert haben in unserem Leben. Auch diese Beziehungen legen wir dir wieder her und bitten dich, du uns die Augen öffnen für die Leute, die auch du geschaffen hast. Amen.